Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Entschuldige, mein Beileid.
Nett, nett? Wieso bin ich denn nett? Ich bin doch überhaupt nicht nett.
Ballett. Andrea lässt sich scheiden. Die zweite Regiearbeit von Josef Harder hatte Premiere auf der Berlinale. Jetzt ist dieser Film bei uns angelaufen. Ein Blick in die niederösterreichische Provinz, um bei uns gleich im Gespräch zu erleben, eben der Regisseur und einer der Hauptdarsteller dieses Films, Josef Harder. Wie wir überhaupt an diesem strahlenden Wochenende einige hervorragende, glänzende Stars im Gespräch hier haben. Neben Josef Harder auch Paola Cortellesi aus Italien, die mit ihrem Regiedebüt Morgen ist auch noch ein Tag in Italien alle Kinorekorde gebrochen hat. Außerdem laden wir Sie ganz herzlich ein zu Achtung Berlin. Dieses Festival, diese Leistungsschau der Berliner Filmszene beginnt in der nächsten Woche. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Andrea lässt sich scheiden. Die zweite Regiearbeit nach Wilde Maus von Josef Harder, der führt uns in die niederösterreichische Provinz. Und da erleben wir die Polizistin Andrea, von der überragenden Birgit Minichmayr gespielt. So herrlich genervt, das kann wirklich nur sie so toll spielen. Sie will sich scheiden lassen, sie will auch weg dort, aber es passiert etwas Unvorhersehbares und plötzlich muss sie mit einer verborgenen Schuld leben. Josef Harder ist der Regisseur dieses Films, ist aber auch selbst zu sehen in diesem Werk, das ich persönlich noch besser gelungen finde als die Wilde Maus. Hab ihn auch getroffen. Und natürlich erstmal gefragt nach diesem Rhythmus, dann auch der eigenen Inszenierungen. So sieht man sich ja alle paar Jahre dann wieder.
Alle 7 Jahre.
Ist so, ne? Ist so der Rhythmus, in dem du hier bist. Veränderst dich auch gar nicht, muss ich sagen. Ist schön, dass wir dich hier begrüßen können. Und erstmal eine ganz allgemeine Frage natürlich nach dieser Riesenkraftanstrengung, so ein Debüt auch hinzubekommen, ne? Dann gleich im Wettbewerb zu laufen. Hast du dir 7 Jahre Zeit gelassen oder hat es andere Gründe gehabt? Warum hat es so lange gedauert? Es war doch ein guter Film, der hat den Leuten auch gefallen damals.
Ich kann Dinge nicht so parallel entwickeln. Ich kann erst ein neues Projekt machen, wenn ich mit dem alten fertig war. Und da war wichtig, auch mal wieder ein neues Kabarettprogramm zu machen. Ja. Zur Zeit, das wirklich in diese Zeit gehört. Und das wollte ich vorher noch erledigen.
Mhm. Das stimmt. Also mit dem alten bist du wie viele Jahre rumgezogen? 15 Jahre oder so?
14 oder so.
Nein, das hat schon so Patina angesetzt. Aber es war auch eine Würde dadurch in diesem Programm.
Die ist jetzt weg.
Es gibt ein neues Programm. Was ich ja total mag, muss ich echt sagen, ich bin ja in Berlin aufgewachsen, also ein Großstädter. Ich liebe Geschichten aus der Provinz. Das ist so eine überschaubare Welt. Da prallen die Dinge anders aufeinander. Es hat aber auch eine andere Gelassenheit. Und das ist eine ganz klassische Provinzgeschichte. Vielleicht kannst du uns mal in dein Leben schauen lassen, was dich daran reizt. Sind das auch biografische Erfahrungen?
Ja, ich bin halt aufgewachsen am Land. Und ich habe mir gedacht, wenn du einen zweiten Film machst, was wäre denn die andere Welt, wo du dich auch ganz gut auskennst, außer in dieser Blase der Großstadt Bewohner und das wäre dann tatsächlich das Land und dann habe ich mir gedacht, dann überleg mal, ob dir so eine Landgeschichte einfällt und ich habe dann immer mehr Lust bekommen, auch wieder Regie zu führen, weil man möchte dann das schon diese Provinz, die ja so ein bisschen die eigene ist, die man da zeigen möchte, wie man sie erlebt hat oder findet, die wollte ich dann schon auch regiemäßig, das wollte ich niemand anderem überlassen.
Und in dieser eben überschaubaren Welt kennt jeder jeden, deshalb ist man auch ständig unter Beobachtung. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema in diesem Film. Jeder beurteilt ständig den anderen und kannst tun und lassen, was du willst. Und wenn einmal eine Festschreibung da ist, dann ist die für immer da.
Das ist der Horror. Darum bin ich ja weggegangen schon mit 20 Jahren, weil ich wollte das überhaupt nicht, dass mir alle so auf die Finger schauen können. Und in der Stadt ist halt so, dass man anonym ist und man trifft nur mehr die Freunde, mit denen man eigentlich meistens der gleichen Meinung ist. Das heißt, wir werden deformiert vom Stadtleben und beim Film sieht man deformierte Menschen, die vom Land deformiert sind.
Und jetzt schauen wir uns diese deformierten Menschen mal genauer an. Also die Hauptfigur Andrea, im Titel auch aufleuchtet schon, Andrea lässt sich scheiden, ist Polizistin. Also wir sind auch in der Polizeiwelt. Ganz wichtig übrigens, das mal zu erwähnen, du hast einen Polizeithriller gedreht, wenn man so will, deinen ersten. Was war daran wiederum so reizvoll? Wir sind da wirklich da immer in dieser Station, wie sagt man da, bei einer Wache, schauen da genau zu. Was ist daran so interessant gewesen?
Ich wollte eine Frau am Land erzählen, die irgendwie dem Druck der Männer ausgesetzt ist, weil ich finde, auch wenn ich meinen Bruder besuche am Bauernhof, zwischen Männern und Frauen hat sich noch nicht so viel geändert am Land. Und dann habe ich mir gedacht, welcher Beruf ist das, wo man am meisten Druck hätte als Frau? Und dann habe ich mir gedacht, so eine Polizistin, die am Land eine korrekte Polizistin sein möchte und auch die Einheimischen genauso strafen wie die von auswärts.
Also allein diese Szenen finde ich an der Landstraße, wenn sie da versuchen, Geld abzuzocken, die sind schon unfassbar komisch. Es sind ja auch tolle Kollegen noch dabei übrigens, muss man ganz klar sagen. Einer meiner Lieblingsschauspieler derzeit ist Thomas Schubert als Kollege. Der ist unglaublich. Vergesst mal, dass der Österreicher ist, aber da, bei deinem Film merkt man es dann, da hört man es ja auch. Roter Himmel war ja letztes Jahr ein großer Triumph für ihn. Dann Robert Stadelober, auch bei dem vergesse ich übrigens immer, da denkt einer aus Berlin irgendwie, ist aber auch Österreicher. Was ist das für ein Klima? Du hast es eben schon angedeutet, in dem sie sich behaupten muss. Übrigens ja nicht nur dort, sondern auch in der Familie. Ist im Prinzip auch so ein Mikrokosmos. All diese Verwandten, diese merkwürdig lauernden Menschen.
Ja, es ist eben wirklich eine Stimmung, ein Klima. Es ist nicht ein Vorfall, der jetzt unangenehm wäre, sondern es sind oft so kleine Nadelstiche. Am Land gibt es so Witze, die eigentlich Gemeinheiten sind. Mhm. Aber sie kommen als Witz daher und du kannst gar nichts sagen dagegen. Weil dann würde der andere sagen, was ist denn, verstehst keinen Spaß. Auch eine Form der Konfliktvermeidung, weil vielleicht müssten sie sich sonst dauernd schlägern.
Entleert sich dann sozusagen.
Ja, also es gibt im Film dann so eine latente Atmosphäre, dass man versteht, dass sie weg will.
Mhm. Das ist ein großer Traum von ihr, auch nochmal, also sie will sich versetzen lassen. Aber lass uns noch über diese Figur selber reden, Andrea, weil die steht schon im Zentrum. Das ist eine interessante, sehr differenzierte, sehr starke Frauenfigur. Also die hat eine unglaubliche Power, eine Energie, ein Selbstbewusstsein und auch so eine trotzige Haltung. Also man merkt, die ist auch mega genervt von allen. Das spielt sie natürlich hervorragend, Birgit Minichmayr. Aber wie hast du dir so eine Figur eben auch ausgedacht? Denn die trägt wirklich den Film, das ist das Zentrum.
Ich habe mir gedacht, so eine korrekte Polizistin am Land, im Weinviertel, das ja ein bisschen aussieht wie ein österreichisches Nebraska, habe ich mir gedacht, sie ist mein Cowboy. Mhm. Und die Andrea ist jemand, die darf alles das, was Cowboys dürfen. Die muss nicht Emotionen zeigen, die kann ein Pokerface machen, die kann die Augen zu Schlitzen zusammenziehen. Und innen brodelt es. So kommt man natürlich sofort auf Birgit Minichmayr. Und gleichzeitig wollte ich eben, ich wollte so einen weiblichen Cowboy, der da die Männerwelt irgendwie aufmischt.
Das ist schön, dieser Vergleich mit Nebraska. Ich dachte manchmal auch an so einen Hitchcock, also an diese berühmten Filme, wo man da so unendlich weit schauen kann. North by Northwest ist so ein wunderbares Bild, das ich vergleichen kann mit deinem Film. Also diese Weite steht ja auch für diese Übersichtlichkeit, dass man eben alles sieht, was irgendwie passiert. Und das ist bildlich sehr schön gestaltet. Also es ist dein zweiter Film, aber ich fand ihn visuell schon sehr viel anspruchsvoller als den ersten.
Das war eine großartige Zusammenarbeit mit dem Berliner Kameramann Carsten Thiele. Ich bin ja kein gelernter Regisseur, ich habe von Technik null Ahnung. Also wenn nicht der Kameramann mich reinlässt in seine Arbeit, habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, das Bild zu gestalten. Und der Carsten, der ist mit mir rumgefahren im Weinviertel, wir haben Brennweiten ausprobiert, wir haben selber viele Schauplätze gefunden. Der hat sich richtig Zeit genommen, sich da mit mir zusammenzurocken.
Es ist wirklich wunderschön, dass man auch immer wieder die Orte des Geschehens sieht. Diese Kirche, die so wichtig ist, die ist als Symbol ja immer wieder so präsent. Das sind ja bewusst gesetzte Bilder auch.
Im Kreisverkehr.
Genau, der Kreisverkehr, man fährt halt immer im Kreisverkehr auf dem Land. Also das sind alles wichtige, schöne Bilder, die sich einbrennen vor allem. Aber natürlich hat man diese Frau im Kopf und folgt auch ihrem Schicksal, über das wir auch gleich weiterreden. Zweite Regiearbeit von und mit Josef Harder. Wir haben die Frau jetzt schon beschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir gehen wollen. Das ist deine Entscheidung natürlich als Regisseur und als Autor, was ihr widerfährt. Weil all dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke, diese Entschlossenheit, ihren Mann doch endlich nun wirklich mal loszuwerden, bricht ja zusammen.
Ja, entstanden ist das Ganze so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mal, dass am Anfang von einem Film eine richtige Katastrophe passiert. Und da möchte ich schauen, welcher Witz ist dann noch möglich nach einer Katastrophe? Also so ein bisschen Witze machen unter erschwerten Bedingungen mit Gewichten. Mhm. Es ist eine Tragikomödie und meistens sind das aber die Filme, die so heißen, sind meistens Filme, wo die Komödie im Vordergrund steht und die Tragödie nur so ein bisschen wie Dekorationselemente im Hintergrund rumhängt. Und ich wollte mal wirklich eine Komödie, die das Drama und die Probleme nicht wegwitzeln kann. So vielleicht.
Das ist hervorragend beschrieben, aber eben noch nicht beschrieben, was passiert. Kann man das sagen? Oder meinst du, man sollte so völlig unschuldig reingehen und nicht wissen, was ihr
passiert? Naja, die Andrea will weg. Die will Kriminalpolizistin in St. Pölten, der Großstadt St. Pölten.
Metropole.
Das ist, ja, Metropole ist für Österreicher schon ziemlich lustig, dass St. Pölten so der urbane Fluchtpunkt ist. Und man sagt, man hat oft die Wahl zwischen Not und Elend. In dem Fall ist das so in Niederösterreich. Also St. Pölten ist auch nicht so berauschend. Sie will aber weg. Und dieser Weg wird ihr dann versperrt durch einen blöden Zufall, durch eine kleine Unachtsamkeit, die ihr passiert. Plötzlich steht sie vor der Wahl, bekenne ich mich dazu, was da passiert ist, und verbaue mir total meine Zukunft oder vertusche ich, was geht. Und sie entscheidet sich dafür, was ich auch tun würde, zu vertuschen, was geht.
Solange wie es geht. Ja. Und aber trotzdem, und das ist ja auch die Tiefe sozusagen dieser Figur in der Geschichte, schlägt sie sich natürlich rum mit dieser Last, dieser Verantwortung, vielleicht auch der schuldhaften Verstrickung in den Vorfall, die wir ja auch jetzt in der Schwebe lassen. Aber das ist ja das eigentlich Spannende an der Figur. Wie führt man ein ganz normales Leben, als sei überhaupt nichts. Aber wir wissen ja alle, da ist ein riesen Schatten hinter ihr. Ich denke, das ist auch durchaus Kern mit des Witzes auf der einen Seite, aber auch der inneren Spannung. Ist schon spannend.
Ja, ja. Also wichtig war mir schon, dass das in gewisser Weise schon ein Thriller ist, mit Suspense, wo das Rad sich mit jeder Szene nochmal weiter andreht. Und weil die Witze nicht die Spannung wegnehmen, bleibt diese Spannung auch, obwohl es manchmal auf eine komische Art lustig ist.
Wobei es ja immer eine vorstellbare Situation ist. Jeder denkt sich ja, was würde ich jetzt machen, wie würde ich mich verhalten? Und das tut einem ja auch leid. Gerade weil sie ja nicht irgendwie prädestiniert ist für so ein Schicksal, weil sie diese Entschlossenheit hat, diese Klarheit. Und plötzlich bricht das alles zusammen. Ich finde, es erzeugt durchaus auch so ein Mitgefühl, was man sonst vielleicht für sie gar nicht hätte.
Nee, das stimmt. Weil sie macht ja keine Dinge, die korrekt sind oder die man sympathisch finden würde. Und trotzdem bleibt man an ihrer Seite.
Ja, unbedingt. So, jetzt kommst du endlich mal ins Spiel. Also als Regisseur sowieso. Das haben wir die ganze Zeit beredet, aber es gibt ja dann noch diesen Mann da, der dann plötzlich auftaucht, wo es auch wiederum eine merkwürdige Beziehung gibt. Was ist das für eine Figur, die du selber da spielst?
Der ist am Abstellgleis, der hat keinen Karriereplan mehr, der sitzt in einem verfallenden Haus als trockener Alkoholiker. Und dann kriegt er diese Schuld plötzlich, die nicht die seine ist, aber er glaubt, er ist schuld und er macht das gerne. Er lebt richtig auf mit seiner Schuld, geradezu katholisch lebt er auf. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass er eine Ausrede hat, dass er wieder zu saufen anfangen kann.
Und er ist Religionslehrer gewesen, was man schwer zusammenbekommt, wenn man den so sieht, runtergekommen, wie er ist. Man vermutet ja, dass vielleicht der Glaube ihm hätte einen gewissen Halt geben können. Offenbar war das nicht der Fall.
Nee. Das ist Das können nur richtige Agnostiker vermuten, dass der Glauben Halt verleiht. Das ist nicht so. Das ist so, in meiner Generation, wenn man da in Österreich Religionslehrer wird, dann war das in den 70ern, so Ende der 70er, da war das noch eine total offene Sache. Das war nämlich die Zeit, wo man sich gedacht hat, alles wird moderner. Und das hat er wahrscheinlich auch geglaubt. Und dann ist der polnische Papst gekommen, hat alles zugedreht und der bayerische Religionswächter war im Hintergrund. Und plötzlich wurde der Raum immer enger. Das war auch vielleicht ein Grund, warum er zu saufen begonnen hat.
Und was bedeutet dir diese Figur? Also du spielst sie selber, du hättest auch einen von den anderen tollen Schauspielern nehmen können. Das ist eine Figur. Mir erschien sie durchaus auf den Leib geschrieben. Ich finde, sie passt zu dir.
Sie ist vielleicht so eine mögliche Biografie, weil ich wollte nie Religionslehrer werden, aber einer für Geschichte und Deutsch. Mhm. Und ich wäre das sicher geworden, wenn es mit dem, das war mein Plan B, wenn es mit dem Kabarett nicht gelaufen wäre. Ich habe halt so Eigenschaften, die der Franz auch hat, nämlich, dass ich nicht so sozial der totale im Spitzenfeld liege, ja, und einen Trotz habe, eine Verletzlichkeit, eine Empfindlichkeit manchmal. Ich bin auch jemand, der sich schnell zurückzieht, wenn der Wind weht, der sich nicht so gern den anderen Menschen aussetzt. Also es hätte mir passieren können mit ein paar falschen Abbiegungen im Leben.
Also die Konstruktion, die wir ja so ein bisschen vage beschreiben, ist ja eigentlich eine klassische Thriller-Konstruktion. Also schuldig, unschuldige Verstrickungen, Projektionen, Unsicherheiten, mit denen du aber natürlich spielst. Denn ich denke mal, durch diese Provinz hat das ja alles einen etwas anderen Rhythmus. Also man lässt sich auch alle Zeit der Welt. Ne?
Es ist ein sehr entschleunigter Thriller mit langen Einstellungen. Das ist auch wichtig, dass die Landschaft manchmal höhnisch grinsen kann darüber, was die Menschen machen. Also keine schnellen Schnitte, so wie in einem Stadtfilm, sondern der Wind geht und die Landschaft schaut zu, was die Menschen da machen.
Also ich habe den Film wirklich sehr, sehr gern gesehen. Nicht zuletzt, weil eben alle Schauspieler, also auch die kleineren Rollen, habe ich ja genannt, mit so viel Liebe dabei sind. Und auch den Witz hat jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat so eine Portion Humor abbekommen. Bei aller Tragik, müssen wir nochmal sagen, es ist auch ein großes Drama über Schuld und mögliche Sühne. Ist alles in dem Film drin, Josef. Josef Harder war bei uns.
Vielen Dank.
Achtung, Achtung! Achtung, Berlin! Das Filmfestival für junges deutsches Kino aus Berlin und Brandenburg. Achtung Berlin! Vom 10. bis zum 17. April in 8 Berliner Kinos. Mehr Infos dazu auf radio1.de. Achtung Berlin! 80 aktuelle Filmproduktionen in 4 Wettbewerben. Und zum 20. Jubiläum eine exklusive Rückschau mit dem Besten der Festivalgeschichte.
Hab gehört, du willst nach Berlin gehen?
Nein, ich... Ich hatte halt mal so eine Idee.
Nimmst du mich mit?
Achtung Berlin! Vom 10. bis zum 17. April in 8 Berliner Kinos. Radio 1. Für alle Achtung und natürlich nur für Erwachsene.
Das war so schön, dass dein Gesicht zu sehen, Sebastian. Du warst so versonnen. Du hast ja zum ersten Mal diesen Trailer gehört. Wir präsentieren ja dieses Festival mit großer Freude auch in diesem Jahr, im 20. Jahr. Und damit ganz herzlich willkommen. Sebastian Brose ist einer der Macher dieses wunderbaren Berliner Festivals, das am kommenden Mittwoch beginnt.
Hallo. Hallo, hallo Knut.
Schön, dass du da bist und dass wir über euer schönes Programm reden können. Und ebenso schön ist die Tatsache, dass wir auch eine Filmemacherin bei uns haben, die eben die Freude hat, ihre Berlin-Premiere zu erleben mit ihrem Film. Der heißt Facing Time und sie ist außerdem eine Kollegin, also arbeitet hier für den ABB als Editorin. Cutterin soll man ja nicht mehr sagen. Also du schneidest auch für uns Beiträge heute auch noch. Hast du richtig Schicht. Gehst nachher los, ne? Und dann wirst du dann weiterarbeiten. Für den ABB ganz herzlich willkommen. Annette Iliev ist bei uns. Hallo.
Grüß dich, Knut. Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Super. Sehr vertrautes Gelände natürlich hier für dich. Es ist ja auch eine ABB-Produktion, mit einer ABB-Produktion, über die wir natürlich auch noch reden werden. Aber erstmal so ganz allgemein, was heißt das jetzt für dich? Du warst in München beim wichtigen Doc-Film-Festival, hast den da gezeigt. Aber jetzt in Berlin zu sein mit deinem Film?
Ja, das war der Traum, dass wir ihn hier zeigen dürfen, weil das ja ein Berliner Film ist, auch fürs Berliner Publikum, weil es eben auch um Berliner Geschichte geht, um Berliner Identität. Und das Festival ist eben die Plattform für Berliner Filmemacher, um die Filme zu zeigen, weil die Berlinale ist mehr international aufgestellt und für Berliner Filmemacher ist es eben das Achtung Berlin Festival.
Sebastian, besser kann man sich beschreiben, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, vielen Dank, Annette. Das ist wirklich genau so, hätte ich es auch beschrieben. Das ist sehr genaue Beschreibung, ja.
Also der Versuch, wirklich einen Überblick zu geben übers Jahr. Was ist los in der Berliner Filmszene? Was machen die Leute? Was zeigen sie? Nun ist das Jubiläumsjahr ja, also 20 Jahre. Achtung Berlin, übrigens Glückwunsch dazu. Toller Erfolg, finde ich.
Danke.
Wenn ich daran denke, wie es so anfing, so ganz klein, eigentlich noch bescheiden. Jetzt ist es so ein Riesenfestival mit vielen Sparten. Ist es vielleicht auch ein besonderes Festival in diesem Jahr?
Naja, es ist schon auch besonders, aber im Grunde ist es so toll und umfangreich wie jedes Jahr. Wir haben ja in diesem Jahr als Jubiläum sozusagen unser Jubiläumsprogramm für immer jung, wo wir 15 Filme zeigen aus der Festivalgeschichte. Und das ist schon was Besonderes, die Filme nochmal auf die Leinwand zu bringen und auch die Protagonistinnen von früher da zu haben und darüber zu sprechen. Aber natürlich steht im Mittelpunkt das aktuelle Programm. Und da haben wir wieder natürlich die Wettbewerbe, Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellang, Kurzfilm und aber auch Sektionen wie Berlin Spotlight und Spezial. Also es ist ein sehr umfangreiches Programm. Und der Fokus liegt ja immer so ein bisschen auf dem Nachwuchs. Also uns liegt ja daran, neue kreative Leute zu zeigen und zu gucken, was passiert hier, die Mut beweisen. Also da kann man, glaube ich, viel entdecken bei uns.
Mhm. Trotzdem noch mal einen Blick zurück auf diese 20 Jahre, weil die Retrospektive hast du gerade genannt, steht jetzt doch, finde ich, ganz besonders in diesem Jahr, besonders wichtig. Weltstadt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einen Film, den ich damals bei euch so entdeckt habe. Also das ist ja auch so ein Feld, finde ich, gerade bei Achtung Berlin entdeckt man Talente, entdeckt man Filme und die machen dann auch weiter. Die Leute sind dann da und haben nach wie vor eine Bindung zu euch? Also gibt es da inzwischen auch solche Verantwortlichkeiten, so ein Gefühl, wir sind schon da für diese Stadt?
Ja, das ist ja immer unsere schöne, das ist ja unser Ziel auch, dass wir die Leute ein bisschen an das Festival binden und sagen, guck mal, wir haben die mit groß gemacht oder wir haben die zumindest begleitet. Ja. Und das ist ja auch beim Regisseur Christian Klant von Weltstadt auch natürlich so. Er war dann auch bei uns mal in der Jury, war mit anderen Filmen noch da. Also es ist wirklich ein Freund des Festivals und da freuen wir uns, wenn natürlich auch so die Schauspielerinnen von damals, Caroline Schuch und Florian Bartholomew, wenn die auch kommen, weil die sind heutzutage natürlich bekannter ja. Und damals waren sie noch sehr jung.
Da ist jetzt inzwischen ganz zu. Auf jeden Fall so sagen und auch mit auf eure Fahnen schreiben, weil so ein Film hat dann einfach für viel Aufsehen gesorgt. Tom Lass könnte man noch nennen und. Also die werden alle kommen, werden alle da sein, mit euch gemeinsam feiern. Aber zu Recht sagst du natürlich, die aktuellen Wettbewerbe sind besonders wichtig in diesem Jahr. Und das ist ja auch immer ein interessanter Blick. Was interessiert gerade die Filmemacherinnen und Filmemacher in Berlin? Was sind so Themen? Lass uns vielleicht mal über einen Spielfilm erstmal reden. Ja. Was mich ja immer beeindruckt hat, all die Jahre, wir reden zwar von Berlin, aber so richtig klassische Berlin-Filme wie der von Annette sind ja manchmal eher die Ausnahme. Also die Leute sind ja echt unterwegs in aller Welt.
Genau, es ist diesmal auch gar nicht so, dass jetzt nur immer überall Berlin drin ist oder dass alles Berlin-Filme sind. Man sieht dann die Straßen, das ist gar nicht so. Man ist an der Ostsee, man ist in Italien, man ist im Ruhrgebiet, also man ist wirklich überall. Also das ist total schön bei uns auch. Und ja, was kann man sagen? Es gibt natürlich auch wieder sozusagen die klassischen Dramen, wo es um moralische Fragen geht, zum Beispiel Rohbau von Tuna Taplan, Taptan oder auch hatten wir dann noch Fossil von Henning Beckhoff. Das sind so Filme, die wirklich moralische Fragen stellen. Und das sind, glaube ich, was auch viele Nachwuchsregisseurinnen interessiert. Oder? Sie wollen wirklich nach Identitäten fragen, nach dem, was was sind die Wege, wo kommt man her, wo hält man hin und was sind so die großen Fragen.
Mhm. Robert, bin ich sehr gespannt drauf, mit Peter Schneider übrigens. Ein ganz berühmter Schauspieler, den man ja immer wieder auch sehr gern sieht. Der hat mir davon übrigens schon vor langer Zeit erzählt. Wäre auch nochmal so ein Punkt. Viele Filme hatten ja so einen Rückstau jetzt, auch durch Corona. Ob sie erstmal gemacht werden konnten, da musste man lange warten, sind auch da. Also merkt ihr da auch, dass ihr so aus der Fülle schöpfen könnt oder wie ist das?
Genau, man sieht es ja nicht wirklich direkt an den Filmen, aber man weiß dann schon die Produktionshintergründe. Und wir haben sehr viele Filme sozusagen aus der Corona-Zeit, die da produziert wurden. Und darum können wir schon sagen, dass wir dieses Jahr, sag ich mal, mehr Einreichungen hatten und mehr Filme aus mehr Filmen schöpfen können. Und dann dadurch auch, wir hätten auch, sag ich mal, klar, es ist immer so, dass man auch noch ein größeres Programm hätte machen können, weil wirklich dieses Jahr sehr, sehr viele Filme dann wirklich hochgekommen sind.
Also ein Best-of, das ihr präsentieren könnt in diesem Jahr. Und was dann noch zu sehen ist, das bereden wir gleich nach Soul to Soul, Keep on Moving. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Achtung Berlin, am kommenden Mittwoch geht es also los in 8 Berliner Kinos. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über das Programm, Sebastian. Spielfilm vor allem bisher. Lass uns mal auf die Dokumentarfilme gucken, dann können wir nämlich auch gut rüberleiten zu Annette und zu ihrem Film. Was ist in diesem Jahr da bestimmt? Was ist dir aufgefallen?
Ja, wir haben natürlich auch wieder eine große Vielfalt, dass die Leute sehr viel unterwegs sind. Wir sind in Südamerika und so. Das ist wirklich sehr interessant. Aber ich wollte vielleicht hervorheben, zum Beispiel den Film Dancing Heartbeats von Lisa Wagner, wo es sozusagen um drei junge Break-Tänzerinnen geht, die auch aus Berlin kommen und so. Und das ist ja dieses Jahr zum ersten Mal olympisch, also so eine olympische Disziplin. Und das ist wirklich, die sind so herzergreifend und so mit Leidenschaft. Und das sieht man dem Film auch an, das ist sehr schön. Und Haus Nummer 0 von Lelit Kugler ist auch sehr schön, weil es geht um einen Obdachlosen in Berlin. Und da ist sie sehr nah dran und begleitet ihn. Das ist ein sehr, sehr besonderer Film. Aber wir haben zum Beispiel auch, was sehr wichtig für Berlin ist auch, die queere Szene, den Film Queer Exile Berlin von Jochen Hick. Ist jetzt schon ein alten Meister, aber die haben wir ja auch mit dem Festival. Und das hat wirklich eine sehr schöne Kaleidoskop sozusagen über die jetzige queere Szene in Berlin. Das ist sehr, sehr sehenswert.
Menschen aus aller Welt eben hierher kommen, weil sie doch anders leben können, eine andere Freiheit haben, eine andere Sicherheit eben auch. Also das ist, wie du sagst, ein Klassiker schon, Jochen Hickner ganz klar mit seinen Themen. Und wir sind damit jetzt in Berlin, Annette. Wir sind also bei deinem Film Facing Time, wo du einen Fotografen porträtierst. Ist auch eine Reise eigentlich, wenn du auch in Berlin bleibst. Aber die Reise ist ja seine Lebensreise. Und du gehst zurück in die Zeit und versuchst ihn zu schildern mit seinen unglaublichen Arbeiten. Michael Ruetz. Und dieser Fotograf hat wirklich Bilder geschaffen, wie wir im Grunde alle kennen, ohne vielleicht zu wissen, dass er es ist. Also wie war das bei dir? Wie bist du an ihn rangekommen? Wie kam die Idee überhaupt, einen Film über ihn zu machen?
Also zu mir kommen die Filmideen immer, die klopfen an die Tür und sagen, hallo, hier bin ich. Und dann muss ich sagen, okay. Und dann, bei Michael war das so, dass ich Stipendiatin bei der Akademie der Künste war und ihn dort kennengelernt hatte. Und das war 2007 und sich dann wirklich eine Freundschaft entwickelt hat. Und im Jahr 2016 meinte Michael mal so als Schnapsidee, ach, lass uns doch einen Film, oder 2015 war das, lass uns doch einen Film über mich machen. Meine Bilder kennt man doch, sollte doch leicht sein, auch den zu finanzieren. Und damit stand die Idee vor der Tür und dann war ich infiziert und musste sie sozusagen verfolgen.
Leicht war es sicherlich nicht, es ist nämlich nie, aber du hast in dem Fall ja auch wirklich den RBB gewinnen können, was irgendwie auch deine Hausmacht dann ist, ganz klar, um diesen Film zu machen, der eben genau seine Inspiration zeigt und seine Arbeitsweise. Also vielleicht kannst du das zumindest mal andeuten, man sieht es im Film ja sehr genau, wie er mit der Kamera umgeht.
Also es gibt zwei Kategorien von Fotos, seine frühen Fotos, wo er tatsächlich die Berliner Geschichte festhält, die Berliner 68er-Bewegung in West-Berlin, die Kommune 1 und Langkanz und Rudi Dutschke, aber auch die Ost-Berlin, ne? Wir haben eine Jugendweihe, wir haben 1. Mai feiern und dann gibt es die Timescapes, da geht er seit eigentlich 1966 immer wieder an den gleichen Standort und versucht aus dem gleichen, vom gleichen Standort das Foto, den Fotoausschnitt zu machen, um zu zeigen, wie sich über Jahrzehnte ein Ort verändert.
Und es sind eben teilweise dabei Bilder entstanden, gerade in Ostberlin, die sind so schön und so intim und überhaupt nicht herablassend. Also es ist nicht jetzt so ein westlicher Blick, wie komisch das da im Osten aussah, sah es ja durchaus auch, sondern es sieht aus wie von Helga Paris, also so von innen heraus. Finde ich ganz wunderbare Bilder, die ich nicht kannte. Aber ich kannte eben diese Bilder, klar, die er in Auschwitz gemacht hat, als einer der allerersten aus dem Westen dorthin gefahren. Oder die berühmte Ohrfeige von Beate Glasfeld, wo sie ja den Bundeskanzler Kiesinger damals geohrfeigt hat, 1968. Das ist das einzige Bild, was es überhaupt gibt. Das hat er gemacht.
Das ist das einzige Bild, genau.
Ja, und damit hat man eben ein ganz wichtiges Zeitdokument. Ich finde, in deinem Film kommt man ihm persönlich auch sehr nah. Also ich würde sagen, er weiß schon, was er geschaffen hat, dass das ein großes, wichtiges Werk ist. Aber er ist gleichzeitig immer noch, was habe ich so empfunden, sehr wach, sehr neugierig, sehr zurückgenommen. Muss man vielleicht auch sein als Beobachter. Wie hast du ihn erlebt?
Ja, genau. Also er ist ja zurückgenommen, was seine Arbeit betrifft, ne, weil er ist ja ein Dokumentarist und deshalb kann er sich ja nicht so in den Vordergrund schieben, ne? Also er konnte auch Beuys einfach ungehindert fotografieren, indem er fast unsichtbar wurde, ne? Eigentlich so wie die Fliege an der Wand, die sozusagen das Geschehen dokumentiert für die Nachwelt.
Das finde ich auch unheimlich schön in dem Film, wenn er sagt, also er durfte immerhin bei Josef Beuys dabei sein, im Atelier, beim Unterrichten und so, und man ist dann einfach gegangen, sagt er, ich habe da nie Tschüss gesagt und so, die Fliege sagt ja auch nicht Tschüss, also er ist dann einfach mal nicht da. Was war für dich vielleicht so die interessanteste Begegnung? Denn das ist ein sehr aufwendiger Film, finde ich. Du bist viel unterwegs gewesen mit ihm, hast dir viel Zeit genommen, hast ein tolles Sounddesign, also die Stimmung, eine Glasorgel ist das, glaube ich, oder? Was man da hört?
Sounddesign und Musik. Also der Komponist hat extra Musikinstrumente, also einen Alu-Kontrabass und eine Glasorgel gebaut, um dafür, für Auschwitz und für Beuys, Musikflächen zu erstellen.
Ja. Fabrizio Tentoni.
Ja, genau.
Großer Meister. Aber was waren für dich vielleicht die besonderen Augenblicke?
Die Herausforderung beim Dokumentarfilm ist ja, Film ist ja eine Zeigekunst. Und wir wollten ihn natürlich in Interaktion zeigen mit anderen und nicht hauptsächlich im Interview. Und die Situation, Zeit zu lassen, dass die Situationen entstehen, die dann filmisch auch interessant sind, die dann auch Auskunft über seine Persönlichkeit geben. Ne? Wie kommuniziert er mit anderen und dass man beobachten kann, wie verhält er sich in Situationen. Und dafür braucht man eben Zeit. Und Geduld.
Die hast du dir genommen, aber eben auch seine Bereitschaft, sich zu öffnen, das tut er auf eine sehr bescheidene und gleichzeitig eindringliche Weise. Es ist ein Zeitporträt eben auch. Es ist ein Porträt dieser Person, aber eben auch der Zeit, in der er gelebt hat. Läuft zweimal als Special heißt das dann, glaube ich, bei euch?
Spotlight,
beim Festival selbst. Und dann, ich darf das kurz sagen, Sebastian, auch wenn es dann nach eurem Festival ist, aber weil es natürlich super ist, am 9. Mai wird eine Ausstellung eröffnet mit seinem Werk in der Akademie der Künste. Also großartig am Pariser Platz, da kann man dann die Fotos, über die wir gesprochen haben, auch sehen. Und am 10. Mai im Babylon im Rahmen dieser Ausstellung ein Gespräch, da gibt es den Film, da gibt es dich und es gibt Beate Glasfeld, die kommt höchstpersönlich dahin. Also Karten möglichst bald sichern, wird sicherlich eine ganz bewegende Veranstaltung mit Annette Elief, der ich ein tolles Festival wünsche natürlich. Jetzt die Berlin-Premiere für deinen Film Facing Time über Michael Ruetz. Und das letzte Wort soll natürlich einer der Festivalchefs haben und uns vielleicht nochmal so eine ganz spezielle persönliche Empfehlung geben. Du kennst das Programm wie kein anderer. Was sollte man unbedingt noch sehen? Neben natürlich Facing Time, ist ja klar.
Ja, ich habe natürlich zusammen mit meiner Co-Leiterin Regina Kräh sozusagen das ganze Programm zusammengestellt. Und die Branchentage will ich hervorheben, weil Branchentage, da gibt es sehr viele Gespräche. Gerade wir versuchen, die Gewerke hervorzuheben. Also Szenenbild, Kostümbild, Kameraleute. Also da gibt es sehr viele interessante Insights. Und als Film würde ich gerne persönlich nochmal Arthur und Diana von Sarah Summer hervorheben. Ist eine autofiktionale Reise von Berlin nach Paris. sie muss mit ihrem Bruder einen Wagen überführen, aber die Reise geht dann nach Italien und es ist sozusagen im Grunde eine sehr sprudelnde und freudige Suche nach sich selbst und auch mit sehr schönen Bezügen auf die Filmgeschichte. Man kann es erkennen, man erkennt dann die und die Regisseure und denkt sich, wow, also es ist wirklich ein cinematografisches Feuerwerk, es macht Spaß und das hoffe ich für das ganze Festival.
Schöner kann man sich abrunden. Ganz herzlichen Dank, Sebastian. Danke, Annette. Schön, dass ihr da wart und Lust gemacht habt. Auf die 20. Ausgabe von Achtung Berlin beginnt am 10. läuft bis zum 17. in 8 Berliner Kinos.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Jetzt werdet ihr blass vor Neid. Meine Tochter heiratet einen vornehmen Herrn und nicht solcher Penner wie euch. Elende Bande von Idioten.
Jetzt ist es soweit. Die einzige Frau in diesem Haushalt wird uns verlassen.
Ob sich die beiden wirklich lieben?
Was sagt sie da?
Sie redet einfach dummes Zeug.
Du darfst sie nicht immer schlagen. Am Ende gewöhnt sie sich dran.
Morgen ist auch noch ein Tag. Ein Film, der in Italien alle Kassenrekorde gebrochen hat, der ganz offensichtlich, obwohl es eine historische Geschichte ist, wir sind ja 1946, einen Nerv getroffen hat der italienischen Gesellschaft, ganz sicherlich auch bei uns, denn jetzt ist dieses Werk bei uns angelaufen und man kann sehen, wie aktuell dieser Film ist, wie gegenwärtig dieses Werk von Paola Cortellesi. Ich hatte die große Freude, mit ihr zu reden, das Gespräch zu ihrem Meisterwerk. Morgen ist auch noch ein Tag, gleich hier in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Hallo allerseits nochmal. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es war ein riesiger Erfolg in Italien. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, hat 5 Millionen Menschen ins Kino gezogen, hat vielleicht sogar etwas ausgelöst wie eine neue Kinorenaissance, eine neue Kinobegeisterung, weil die Menschen so angerührt sind von diesem Film, so beschäftigt sind. Und ich gebe auch zu, dass ich emotional total aufgewühlt war am Ende, dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass mich so ein Film so sehr packt, dass ich wirklich ein bisschen nasse Augen hatte. Bei dem Film Morgen ist auch noch ein Tag, der jetzt nun endlich auch bei uns zu sehen ist, diese Kinosensation aus Italien, ist der erste Film als Regisseurin für eine sehr erfahrene Schauspielerin, Autorin, Sängerin, Moderatorin. Sie ist also auch eine Kollegin von uns. Wir freuen uns sehr, dass sie heute höchstpersönlich bei uns ist, also Hauptdarstellerin und Schöpferin von Morgen ist auch noch ein Tag, Paola Cortellesi. So good to see you. Hello.
Hallo, hallo.
Und Martina Knie wird für uns in bewährter Weise übersetzen. Danke dafür schon mal, Martina. Und gleich meine erste Frage, das ist ganz einfach. Ich sag mal, ich finde es erstaunlich, dass ein Film, der auch eine Härte hat, der einen Realismus hat, der das Schicksal einer Frau erzählt, kurz nach der Befreiung von Italien, also so 46, in ganz schwierigen Verhältnissen lebte, Mutter ist von 3 Kindern, vom Vater auch schlecht behandelt wird von ihrem Mann, dass ein solcher Film die Menschen so begeistert hat in Italien, war vielleicht auch für Sie überraschend, dass das so ein Riesenerfolg wurde. Er hat ja Barbie und Oppenheimer geschlagen im Kino, also es ist ein kleines Wunder.
Sì, è stato molto sorprendente, naturalmente non potevo mai aspettare.
Ja, natürlich, das war total überraschend. Und auch für mich, denn als ich es den Produzenten damals vorgestellt hatte, ein Film über eine misshandelte Frau in Schwarz-Weiß und das Ganze in der Vergangenheit, das sind eigentlich 3 Faktoren, die jetzt nicht auf einen super Erfolg erstmal hoffen lassen, aber der Film hat einfach so viele Menschen berührt, in Italien, aber ich merke es jetzt auch bei der Tour im Ausland, das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich.
A raccogliere delle bellissime sensazioni dal pubblico.
Jetzt haben Sie schon einiges gesagt zu der Figur, also Delia, die wir kennenlernen und die im Zentrum steht. Sie sind ja, glaube ich, in jedem Bild dieses Films auch zu sehen, Sie als die Darstellerin von Delia. Vielleicht können wir Sie mal vorstellen, diese Frau. Also die Lage, habe ich schon etwas skizziert, ist sehr, sehr schwierig. Kellerwohnung, sehr, sehr beschäftigt, muss viele Nebenjobs machen, um sich durchzuschlagen, hat diesen brutalen Mann. Was ist das für eine Frau? Was ist sie für eine Persönlichkeit? Sie haben sie sich ja ausgedacht.
Delia è una donna di una famiglia popolare dell'epoca.
Delia repräsentiert einfach die Mehrheit der Frauen der Arbeiterklasse damals. Diese Frauen wurden jetzt nicht alle misshandelt, aber alle von diesen Frauen waren dem Manne unterworfen und für die war das auch ganz normal. Die haben das nicht in Frage gestellt. Bei ihr wurde das Ganze jetzt noch akzentuiert, dadurch, dass ihr Mann gewalttätig war. Aber sie hat es einfach so hingenommen. Das war okay für sie. Sie hatte auch keine Ansprüche, keine Träume ans Leben. Und ich wollte einfach diese Frauen, diese Mehrheit der Frauen repräsentieren, die so viel geleistet haben für die damalige Gesellschaft. Und eben bewusst nicht die Heldinnen, die politischen Heldinnen der damaligen Gesellschaft rausstellen, die es ja auch gab. Aber die ganz, ganz große Mehrheit war das eben einfach nicht. Die haben so viel geleistet, die haben Italien aufgebaut und niemand hat sie irgendwie überhaupt dafür wahrgenommen und sich bedankt bei ihnen.
Anche una consapevolezza della propria condizione.
Paola, jetzt möchte man ja diese Delia rütteln und schütteln und sagen, wehre dich doch endlich, lass dir das nicht gefallen. Sie ordnet sich ja unter, das haben sie gesagt, aber auf der anderen Seite, und das finde ich so spannend, sonst könnte man es mich überhaupt nicht aushalten in diesem Film, auf der anderen Seite hat sie von Anfang an etwas Subversives. Sie hat immer so ein Schmunzeln, sie unterläuft manchmal auch den Gehorsam dem Manne gegenüber. Sie zweigt so Geld ab für bestimmte Zwecke. Also das finde ich so schön, dass dieser Widerstand trotzdem bei ihr schon immer wieder aufleuchtet. Denn wie gesagt, sonst würden wir es kaum aushalten, ein so passives Opfer zu sehen. Das ist sie eben nicht nur.
Ja, weil das einfach damals die einzige Möglichkeit war, für sie und für viele andere Frauen auch die Dinge im Geheimen zu tun. Die einzige Möglichkeit, die sie in dieser Realität hatten, war die Dinge ganz im Versteckt so ein bisschen unterwirbeln zu können. Sie hat nur eine einzige ganz, ganz große Hoffnung und die ist, dass ihre Tochter eine bessere Zukunft haben wird. Und als diese große Hoffnung sich dann zerschlägt und sie begreift, dass sie riskiert, genau das gleiche Leben ihre Mutter zu führen, da kommt sie dazu, dass in ihr so eine instinktive Revolte ausbricht und die tut sie dann. Und da wird sie dann auch tatsächlich, ich möchte es jetzt nicht erzählen wie, aber da macht sie einen großen Akt, eine politische Revolte. Das erste Mal wird sie sich ihrer Möglichkeiten bewusst.
Und das schildert der Film eben sehr detailreich. Das würde mich auch interessieren. Also sie sind so liebevoll bei der Gestaltung der Kleidung zum Beispiel. Sind arme Menschen nach dem Krieg. Also ihre Kleider sind immer gepflegt. Sie sieht billig angezogen aus. Die anderen übrigens auch auf diesem Hof. Also sie haben das so liebevoll, auch diese Kellerwohnung, wo man merkt, die machen sich irgendwie dann doch auch wieder schön. Man will es ja auch gut haben nach dem Krieg. Also das finde ich so liebevoll, weil jedes Detail im Film auch etwas über Delia erzählt.
Grazie intanto per le cose bellissime che stai dicendo sul film, quindi ti ringrazio.
Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie all diese netten Dinge sagen. Und ja, was wir einfach versucht haben, ist, dass wir die damalige Zeit in Bilder übersetzt haben. Wir haben uns dazu noch natürlich auch von einer Historikerin beraten lassen, aber ich habe das große Glück, dass ich auch noch direkte Erzählungen habe, und zwar von meinen Großmüttern und meinen Urgroßmüttern. Die haben mir einfach ganz direkt diese Geschichten erzählt in einer familiären Situation, die damals sich so abgespielt haben. Und sie haben mir auch erzählt, dass vor allem die Frauen in dieser Zeit natürlich sehr auf ihr Zuhause geachtet haben, weil man eine gewisse Würde bewahren wollte. In dem Fall von Delia ist diese nach außen getragene Würde natürlich im Innenverhältnis der Familie total nichtig gemacht durch diesen gewalttätigen Mann. Aber nach außen hin wollte man ein würdevolles Dasein repräsentieren.
Und über diesen Mann und über dieses Dasein reden wir dann auch gleich weiter. Über den Film Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag bei uns im Studio. Paola Cortellesi, die dieses grandiose Debüt selbst inszeniert hat, selbst die Hauptrolle spielt, die also mit diesem Film jetzt auch um die Welt reist natürlich und die Menschen da sehr bewegt. Und Paola, Sie haben ja schon was gesagt zu dieser Situation. 1946, das ist ja auch nicht unwichtig, weil ich finde es so schön, das Alte ist ja noch da. Das erleben wir unter anderem eben in der Familie, bei dem gewalttätigen Mann. Aber das Neue ist auch schon da. Die amerikanischen Soldaten sind auf der Straße, bringen eine andere Musik, bringen Schokolade, bringen Welthaltigkeit nach Rom. Und ich finde, genau in diesem Zwischenreich kann ja dann auch die Geschichte von Delia diesen Verlauf nehmen, weil wir merken, da ist jetzt wirklich auch in Italien, in dieser Gesellschaft, etwas in Bewegung. Das sieht man im Film ja immer.
Sì, perché in un momento in cui la il paese è Roma in particolare.
Wir erzählen natürlich Rom als Stadt, aber es stimmt, diese Realität war damals einfach omnipräsent. Man hat die ganze Miserie des Krieges noch sehr, sehr, sehr präsent. Man ist durch die Befreiung, aber natürlich auch so der Aufbruch nach was Neuem ist fühlbar. Aber das Alte geht ja nicht weg, selbst im Aufbruch an das Neue. Das heißt, das ist immer permanent präsent und es ist einfach in dieser Realität sehr, sehr, sehr verankert. Was uns ganz wichtig war, ist, dass wir aber neben dieser dramatischen, schweren Realität auch immer ein paar leichtere, lustigere Elemente einbauen. Denn gegenüber dem Drama der Gewalt, die wir sehen, steht ja auch ein ganz normales Alltagsleben, das sie haben. Und da sind auch immer mal ein paar unterhaltsame Elemente, wie wenn sich die im Hof treffen und sich austauschen. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir die Tyrannen, Szenen, die wir abbilden, wirklich bewusst lächerlich machen. Und zwar, indem wir sie dümmlich darstellen. Weil so haben wir nämlich vermieden, dass es irgendwelche besonders anziehenden Helden sind, sondern die sind einfach wirklich doof. Also die will wirklich niemand nachmachen. Und das war mir ganz wichtig.
Dei cattivi, quando sono messi in ridicolo, ci fanno molto, molto meno paura.
Das ist ja vor allem die Figur des Vaters, also beziehungsweise des Ehemannes Valerio. Mastandrea spielt das ja auch wirklich hinreißend, also mit so einer schmierigen Brutalität. Und da sind wir am ganz wichtigen Punkt. Der Film wird ja zu Recht immer verglichen mit den neorealistischen Klassikern aus jener Zeit, also Rossellini, Visconti, ganz klar, De Sica. Aber auch bei denen gibt es nicht immer nur den puren Realismus. Gerade bei De Sica, Wunder von Mailand, gibt es auch magische Elemente, poetische Elemente. Und das finde ich bei diesem Film, der so realistisch ist, das ist ja auf diesem Hof alles nachvollziehbar. Trotzdem gibt es auch bei ihnen immer wieder Momente des Magischen. Da wird plötzlich getanzt in Augenblicken der Gewalt. Da werden Lieder lebendig, werden sozusagen wie ein Musical mitgesungen. Also es gibt auch magische Momente mitten in dieser sehr realistischen Erzählweise, die aber irgendwie in der Tradition steht, des Neorealismus, finde ich.
Beh, io intanto sono onorata che tu abbia messo.
Vielen Dank, dass du mich gleichzeitig mit Sica und Rossellini genannt hast, erstmal. Ja, im Neorealismus geht es eben wirklich um das ganz reale Leben. Und im wahren Leben gibt es halt eben immer alles. Da gibt es vom größten Drama bis zur wunderschönsten Begebenheit immer alles. Und das wollte ich abbilden. Und ja, natürlich beziehe ich mich auf die Tradition des Neorealismus. Schon allein durch die Epoche, die ich gewählt habe. Und dann natürlich auch durch die Entscheidung, dass wir schwarz-weiß machen. Und in den ersten 8 Minuten habe ich mich sogar noch ein paar mehr Elemente des Neorealismus angewendet. Ich habe das Format geändert und auch die Musik ist aus der Zeit. Aber danach mache ich wirklich einen ganz deutlichen Cut. Dann erzähle ich einen Film, den ich jetzt in meinem eigenen Stil erzählen möchte, auch weil ich wirklich unsere großen Meister nicht imitieren wollte, sondern da einen eigenen Film mache. Aber mich natürlich, ich habe diese Tradition einfach in mir, ne?
Della grande tradizione del neorealismo che fatto grande il nostro cinema italiano.
Aber wichtig, dass Sie sagen, also es öffnet sich das Bild dann, es ist 4:3, es öffnet sich dann und dann kommt eine Geschichte, und das sollten wir noch betonen, die wirklich auch mit hier und heute zu tun hat. Häusliche Gewalt, also dass die Wohnung, eigentlich der geschützte Raum, für Frauen zu einer Falle werden, das ist ja heute nicht anders. Diese Brutalität, der sie ausgeliefert ist, dem Film, aber eben auch im Leben Frauen ausgeliefert sind, die ist ganz aktuell, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da fand ich es auch wichtig, wie Sie zeigen, alle schließen die Türen bei diesem Hof. Jeder kann ja jeden sehen, jeder weiß genau, was passiert. So ist ja so ein Hof. Aber jeder sieht weg, keiner schaut hin. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, den man auch heute immer wieder erheben muss, wo man sagen muss, Leute, seht hin und helft.
Sì, io volevo fare proprio un film contemporaneo.
Das war mir ganz wichtig, denn ich wollte einen aktuellen Film machen, den ich in die Zeit gesetzt habe. Aber es ist ein aktueller Film. Wir haben uns auch, als wir begonnen haben, das Drehbuch zu schreiben, mit den typischen Merkmalen von toxischen Beziehungen von heute beschäftigt. Und wir haben gesehen, es sind immer die gleichen Strukturen, nach denen vorgegangen wird. Das Opfer wird isoliert, das Opfer wird abhängig gemacht und es wird klein gehalten, es wird unterworfen. Das ist heute genauso aktuell wie damals. Nur damals war es total normal. Das war kein Skandal, das war einfach so. Und da müssen wir uns heute ganz, ganz deutlich fragen, hat sich was geändert?
Cosa è cambiato, cosa è rimasto di quella cultura tossica?
Und so ist ein Film entstanden, der herzerreißend ist und herzerwärmend, der tief traurig ist und manchmal auch sehr, sehr komisch. Der Film von Paola Cortellesi, ihr Regiedebüt, jetzt also auch bei uns im Kino zu sehen. Morgen ist auch noch ein Tag. Mille grazie, vielen Dank und danke Martina für die Übersetzung.
Grazie.
Nach morgen ist auch noch ein Tag, haben wir hier noch einen zweiten italienischen Film im Angebot. Ich, Capitano von Matteo Garrone, einer der bedeutendsten Regisseure Italiens der Gegenwart. Und wir wollen natürlich auch reden über den Union-Film. Union, die besten aller Tage, ist jetzt auch angelaufen. Dieser 2-stündige Dokumentarfilm über Union, aber vor allem über die Menschen hinter den Kulissen dieses Vereins. Auch dazu gleich ein Gespräch mit der Regisseurin Anne-Kathrin Händel und dem geradezu legendären Pressechef von Union, Christian Arbeit. Musik.
Io Capitano, Ich Capitano von Matteo Garrone war der Oscar-Kandidat von Italien in diesem Jahr und hat es wirklich sehr weit geschafft. Er kam in die Runde der letzten 5 Filme. Aber der Auslands-Oscar, das wissen wir alle, ging ja wohlverdient an The Zone of Interest. Matteo Garrone ist einer der wichtigsten italienischen Regisseure, auch international sehr bekannt. Dieser Film, über den wir jetzt reden wollen, also Ich Capitano, jetzt bei uns im Kino, lief im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig und dort wurde Matteo Garrone auch ausgezeichnet als bester Regisseur. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut Elstermann.
Anke, Matteo Garrone ist ein Regisseur, der bei der Auswahl seiner Stoffe immer wieder überrascht und auch formal versucht er immer wieder andere Wege zu gehen. Also man muss schon deutlich sagen, der Mann wiederholt sich nicht.
Nee, und du musst mir jetzt mal sagen, du bist doch der große Pinocchio-Fan von uns beiden. Wie fandest du denn seine Pinocchio-Geschichte mit Roberto Benigni? Weil er hat ja versucht, diesem Stoff auch so etwas Sozialrealistisches zu geben, oder?
Fand ich großartig. Eine der schönsten Verfilmungen. Benigni spielt ja den Vater, also Geppetto. Und das ist ein Film, der genau, wie du sagst, also was ganz Realistisches hat, aber auch die Kostüme, die fantastische Seite hat mich sehr überzeugt. Die Settings, er war ja so an Originalschauplätzen, wenn man so will, in der Toskana. Also für mich ist diese ziemlich düstere Verfilmung eine der besten.
Ja, und für mich ist, glaube ich, der beste Garrone-Film bis jetzt gewesen, Gomorra, Reise in das Reich der Camorra. Kannst dich sicher daran erinnern, haben wir vor Jahren in Wien Cannes gesehen. Und das war dann so ein realistisches Bild in Neapel, wie die Mafia den Alltag bestimmt, wie das staatliche Gemeinwesen dort überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also der Müll, das ist mir noch so in Erinnerung, der lagert sich da so ab vor den Häusern und alles. Es gibt keine Polizei mehr, nichts mehr und letztlich muss man als junger Mensch in die Mafia gehen. Und das war so ein politisch brisanter Film und das ist sein neuer Film ja jetzt auch, Io Capitano. Es geht im Senegal, in Dakar los. So 2 16-jährige Sidhu und Moussa, die arbeiten ganz fleißig und dann sparen sie das Geld, weil sie eben nach Europa emigrieren möchten.
Wir wollen nach Europa. Musa, lass das doch, hör auf zu zählen. Stell dir vor, du wirst berühmt, ein großer Star. So groß, dass dich die Weißen um Autogramme bitten werden.
Ich muss dir was sagen, Mama.
Dein Platz ist hier. Du wirst hier bleiben und dieselbe Luft atmen wie ich.
Also die Mutter warnt ja die beiden, das haben wir gerade deutlich gehört, aber sie wollen ihren großen Traum verwirklichen, sie wollen ein besseres Leben. Das ist ein starkes Motiv, um nach Europa zu gehen und wir verfolgen ja jetzt, Anke, eben diese Flucht. Das ist vor allem die Beschreibung des Unterwegsseins.
Ja, das ist so ein Stationendrama, also der beschwerliche Weg, erst durch die Wüste, dann in Libyen, wo sie quasi gefangen gehalten werden, wo sie gezwungen werden, als Bauarbeiter zu arbeiten. Und dann geht es weiter eben mit so einem Kahn nach Italien, also auch eine gefährliche Reise. Und das ist alles so ganz interessant angelegt, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die Optik mal Matteo Garrone in die Quere kommt. Also gerade diese Wüstengeschichten. Ich hatte das Gefühl, die Wüste ist aufgenommen wie für ein Reiseprospekt. Also das sieht alles so schön aus. Und gleichzeitig sehen wir aber, wie die Leute da teilweise verdursten, wie sie kaum weiterkommen. Also eigentlich ist die Optik so ein bisschen kontraproduktiv. Und ich habe mich dann auch gefragt, diese Idee, also eine ältere Frau schafft es dann nicht. Und dann fühlt sich eben Sidhu, der Junge, so ein bisschen schuldig und die Frau erscheint ihm dann quasi so als Engel. Also ich finde das so ein bisschen fragwürdig. Einerseits der Versuch, realistisch dicht bei den Jungs zu sein und dann aber ja solche visuellen Spielereien.
Also das ging mir ganz genau, das war mein Hauptproblem bei diesem Film, denn er basiert ja übrigens auf langen Gesprächen, auf Berichten auch von Geflüchteten. Also er hat sich da schon ziemlich kundig gemacht und auf der anderen Seite überhöht er dann dieses reale, auch sehr harte Geschehen immer wieder mit diesen fantastischen, legendenhaften Bildern und das nimmt für mich im Prinzip der ganzen Erzählung die Schärfe und die Genauigkeit. Man sieht dann doch irgendwie ein Märchen.
Ja, auf alle Fälle. Und ich habe mich auch gefragt, ja klar möchten die beiden Jungs ein besseres Leben. Und es ist ja so angelegt, dass sie eigentlich so mit den sozialen Medien groß geworden sind. Dann hätten sie doch aber eigentlich auch wissen müssen, was da auf sie zukommt während dieser ganzen Reise. Die Beschwerlichkeit, dass sie ausgebeutet werden und, und. Aber so werden sie so ein bisschen sehr naiv dargestellt. Ist hier es nicht auch so ein bisschen so gegangen?
Man muss eigentlich
übrigens dazu sagen, neben dem, was wir, ich glaube, hier zu Recht anmerken bei diesem Film, es gibt schon auch sehr starke Szenen. Also gerade finde diese ganzen Bilder dann in Libyen, wenn dann erzählt wird von diesen Misshandlungen, die werden ja auch verhaftet, in so ein Gefängnis gesteckt. Das sind auch Dinge, die kennen wir so genau nicht und das hat mich dann schon bewegt.
Ja, das ist auf alle Fälle doch das Interessanteste an dem Film, weil wir dafür einfach nicht die Bilder haben und dafür, da wird auch wenig bei uns in den Medien drüber berichtet und da spürt man auf einmal, dass die Recherche geholfen hat. Aber ansonsten dann im dritten Teil, im dritten Akt, sage ich jetzt mal, wenn es dann auf dem Boot nach Italien geht, dann wird das wieder so eine klassische Heldengeschichte. Mhm. Da muss Sidhu eben über sich hinauswachsen, weil er ist dann, ja, das sagt ja der Titel, der Kapitän. Und während er das Boot eben rüberbringt nach Italien, bringt er auch noch irgendwie, hilft er einer schwangeren Frau, es kommen noch Kinder zwischendurch zur Welt. Das Mittelmeer sieht eigentlich sehr friedlich und einladend aus. Da hat man auch wieder die Optik. Und ich finde es dann auch merkwürdig, dass der Film so aufhört, als sei dann Italien das große Glücksversprechen. Also das stimmt doch politisch auch nicht. Das wissen wir doch, was die Leute, also wie es den Geflüchteten dort ergeht. Und das fand ich dann auch komisch. Ich habe den Film ja letztes Jahr in Venedig gesehen. Da fand ich den dann auch so seltsam patriotisch und eigentlich der politischen Lage, was in Italien gerade passiert, überhaupt nicht gerecht werden.
Eines muss ich noch dazu sagen, Sidhu, hast du gerade gesagt, so heißt die Figur, so heißt aber auch wirklich dieser Hauptdarsteller selbst, ein junger Mann, Sidhu Sarr, und der ist wunderbar. Also ich finde, der hebt einen auch hinweg über all diese Schwächen, über die wir gesprochen haben, mit seinem natürlichen und sehr lebendigen Spiel. Und wir wollen nicht vergessen, auch er hat ja einen Preis bekommen in Venedig. Also er wurde ausgezeichnet, sehr zu Recht, wie ich finde, als bester Nachwuchsdarsteller in dem Film Ich, Capitano, für uns gesehen von Anke Lewicke. Ich danke dir.
Tschüss.
Radio 1 war vormittags das Filmmagazin. Ein Fußballverein, noch dazu ein Verein, der sich Union nennt, ist natürlich auch eine Einheit. Und zwar eine Art menschlicher Organismus mit den Organen, mit den Venen, mit all dem, was da lebt, was da pulsiert. Und dieser Organismus wird jetzt so genau beschrieben, wie ich denke, noch niemals das Innenleben eines solchen Vereins beschrieben wurde. In dem Film Union, die besten aller Tage. Premiere war schon natürlich im Kino international, auch sehr passend. Seit Donnerstag ist dieser Dokumentarfilm jetzt im Kino zu sehen, von einer sehr renommierten Dokumentarfilmregisseurin, die schon sehr viele, auch oft sehr persönliche Filme gemacht hat. Filme, die direkt mit ihr auch zu tun hatten. Ich denke an den Fassbinder-Film, ich denke natürlich an den Film über die Familie Brasch. Und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder mal bei uns ist. Anne-Kathrin Händel, herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Union-Film jetzt im Kino, ein großes Werk. In ganz Deutschland läuft der Film übrigens mit 80 Kopien, glaube ich, sogar noch mehr.
Jetzt über 100 mittlerweile.
Über 100, also man kann ihn überall sehen, auch in Paderborn, in Dresden, in Rostock. Es ist nicht nur ein Berlin-Film, aber das ist es auch. Und ich freue mich sehr, dass ein Vertreter dieses Vereins bei uns ist, den wir alle bestens kennen, gerade bei Radio 1 natürlich oft auch zu hören. Und im Stadion selbst auch mal einen wunderbaren Job macht, finde ich. Die Leute da begeistert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Christian Arbeit, hallo, hallo.
Willkommen. Hallo. Freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Wie war das, als Anne-Kathrin Händel angerufen hat, wahrscheinlich bei dir sogar, nehme ich mal an, und gesagt hat, ich mache einen Film über euch? Warst du überrascht?
Ich war verblüfft. Und es ist so dieser Moment, wo man erstmal den Hörer so ein Stück wegnimmt und denkt, ist das jetzt wirklich wahr? Ist das jetzt wirklich wahr? Ich kannte Filme von ihr. Der erste, den ich gesehen hatte, war Familie Brasch. War ich auch zur Premiere irgendwie. Ja. Hab dann Vaterlandsverräter geguckt, Anderson und so. Und dann denkt man, wow, jetzt ruft die mich an und fragt, ob sie nicht einen Film über uns machen kann. Da hüpft mein Herz erstmal. Und was ich spontan gedacht habe, ist, hoffentlich kriegen wir das hin.
Und wieder mal, wenn ich ihn so höre, denke ich mir, er wäre auch ein idealer Radiomann. Finde ich immer wieder die Stimme und die Präsenz.
Dankeschön.
Eindrucksvoll, Christian. Anne, was hat dich denn so daran gereizt, jetzt wirklich zu sagen, ich mache einen Film über einen Fußballverein? So lange, wie ich dich kenne, haben wir, glaube ich, noch nie über Fußball geredet. Das war jetzt nicht immer so ein großes Thema bei dir.
Na, also überhaupt gar kein Thema. Allerdings komme ich, es ist wieder ein persönlicher Film, denn ich komme quasi aus der Wuhlheide und bin ja Unionerin, weil man, wenn man da lebt,
geboren
ist man,
irgendwie so.
Ja, ist man Unionerin. Also das verbindet mich erstmal und ich habe wirklich gesucht nach einem, nicht nach einem Fußballfilm, sondern nach einem Film, der etwas erzählt, also auch jetzt, glaube ich, sehr wichtig, auch im Superwahljahr, über etwas in einer Dimension, die nicht zu klein ist, also groß ist, überhaupt die größte Dimension, die ich finden kann, wo Ostler was hinbekommen, wo man das Potenzial sieht, die mit Selbstbewusstsein agieren, mit Selbst und Bewusstsein. Also und dann da blieb nichts, wirklich nichts weiter übrig, als über Union einen Film machen zu wollen.
Ja. Den es endlich gibt in dieser Schönheit und dieser Länge, auch dieser Ausgiebigkeit, Christian. Und du bist ja einer der Protagonisten, bist sehr präsent in diesem Film, aber eben auch viele Frauen, die hinter den Kulissen arbeiten. Wie findest du diesen Zugang? Also man kann es schon deutlich sagen, es steht nicht die Mannschaft im Mittelpunkt, sondern eigentlich ihr. Ja.
Das war eigentlich auch das, was uns selber am meisten interessiert hat, weil wir nicht wollten, dass es irgendwie der 248. Schlüsselloch, Kabinenbild, Dokufilm wird. Sowas gibt's alles schon so sehr oft. Und als Anne angerufen hat, hatte ich die Hoffnung, dass sie einen spezielleren Ansatz vorschlägt. Und das hat sie dann auch. Und dieses sich mit so einer unbefangenen Neugier ein Terrain erschließen, auf dem sie sich nicht auskannte. Das hat Spaß gemacht und ganz viele Leute, sie hat ja mit noch viel, viel mehr Leuten gesprochen, als sie jetzt am Ende tatsächlich in den Film reingepasst haben. Wir können ja nicht 20 Stunden im Kino sitzen. Viele Leute haben dann erlebt, wie gut es tut, wenn einfach mal jemand fragt, was machst denn du da und warum und was passiert denn jetzt damit und so. Das hat Spaß gemacht und da freue ich mich sehr für all die, die das jeden Tag machen für Union.
Ja, also ich finde auch, den Leuten wird hier auch mal ein Denkmal gesetzt. Den Menschen hinter den Kulissen, im Betriebsraum, die wir da sehen an. Und da hast du auch den Mut, finde ich, sehr beeindruckend, deine Naivität auch zuzulassen, manchmal Fragen zu stellen, wo dann schon, man sieht so bei den Befragten so ein gewisses Erstaunen, Augenrollen, was fragt sie da gerade. Aber das muss man auch für sich selber zulassen.
Ja, also dass ich keine Ahnung von Fußball habe, das habe ich, also da musste ich gar nicht groß drauf hinweisen. Und es gibt ja so, also Medien sind ja beim Fußball permanent vorhanden, die haben ihre Slots, die stellen die ganze Zeit Fragen. Ich habe ja überhaupt keine Interviews in dem Sinne, sondern ich habe ja nur dämliche Fragen nebenher gestellt.
Und Beobachtungen natürlich.
Und habe versucht, die Arbeit zu verstehen und sie dann zu begleiten mit meinem tollen Team, mit Martin Farkas an der Kamera und Roman Schauerte an der Kamera und Nick Nagel am Ton. Also es war wirklich eine Entdeckungsreise für mich, ja, gebe ich zu. Und ich habe aber auch wirklich ganz viel entdeckt.
Ja. Also das merkt man ja auch, dass es immer qualifizierter wird, was du da fragst. Dass du im Verlauf der Zeit dann schon ein paar Dinge dann auch für dich persönlich verstehst. Doch. Aber Christian, interessant ist ja wirklich dieser Zeitraum. Also die besten aller Tage. Sie geht ja mitten hinein in die Saison. Es ist auch nicht so eine klassische Narration. Also Saison fängt an und endet irgendwann. Wie findest du diesen Zeitraum und sind es wirklich die besten aller Tage?
Erstmal war ich total glücklich darüber, dass es eben nicht so ein die Saison beginnt und dann ist sie irgendwann zu Ende. Das hat ja im Fußball immer dieses Alterungsthema. Ja? Wenn ich dann irgendwie ein halbes Jahr später komme und erzähle von einer Saison, die aber schon längst vorbei ist und jetzt haben wir eine andere, macht das viel weniger Spaß, als einen größeren Zeitraum zu begleiten. Tja, im Grunde hätten wir immer weiter drehen können. Ja? Also es kam ja immer noch was und noch was und noch was dazu.
Los gewesen,
und das wussten wir natürlich am Anfang überhaupt nicht, ja. Sondern
natürlich wusstet ihr das ganz genau. Ihr habt es mir nicht gesagt.
Das war unser perfider heimlicher Plan, ja, zu sagen, wir holen die jetzt dazu und dann machen wir ja aus der Conference League noch die Europa League und dann die Champions League. Nein, das ist natürlich auch ein super schöner Zufall. Und dieses, wir sind in diesen Jahren so oft gefragt worden, wann haben wir eigentlich mal die Möglichkeit, das Revue passieren zu lassen oder mal zu genießen. Und mir ging es dann so, als ich im Kino saß und zum ersten Mal diese 2 Stunden gesehen habe, dass ich dachte, jetzt geht das. Damit geht das ganz, ganz toll. Und es ist so schön, dass das so eingefangen ist auf diese Weise.
Also ich habe es auch bemerkt bei der Premiere, die Leute haben ja da 10 Applaus gespendet, was so selten passiert, einfach bei bestimmten Sätzen. Und zwar sind es immer Sätze, wo sich Menschen bekennen, wo Leute sagen, das ist hier mein Verein und ich arbeite hier, ich würde woanders vielleicht sogar das Dreifache bekommen, aber ich bin hier, weil das Union ist. Und ich denke mir, das war vielleicht auch für dich so ein besonderer Reiz, zu verstehen, was ist das überhaupt, Union?
Also für mich ist es ein ganz großer Reiz, das verstehen zu wollen, aber ich habe versucht, in dem Film das nicht zu erklären, sondern dass man wirklich als Zuschauer dazwischen kommt und sich seinen eigenen Raum reinmachen kann. Also ich habe zum Beispiel in einer Gruppe gestanden mit 5 Leuten und da haben 5 Leute jeweils einen anderen Film gesehen. Und das finde ich, und das ist der Präsident ist die Hauptfigur, und dann sage ich, nee, das sagt was über dich aus. Also deine Hauptdarstellerin, die ist ja so großartig. Also und dann, welche meinst du jetzt? Also es ist wirklich, jeder sieht das schon mit seinem Background, die Sachen. Für mich gibt es aber eine ganz, ganz große Erkenntnis, wie wichtig Fußball ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich noch nie begriffen. Und zwar Fußball im Stadion. Also wie wichtig das ist, dass die Menschen da zusammenkommen. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo alles so getrennt ist und die Blasen so für sich sind, da sind die zusammen, singen Lieder über Liebe bei Union auch noch, mit diesem Wort, das kommt ganz oft vor. Und dann gibt es Bierduschen und die Leute sind wirklich mal zusammen. Amen.
Ist übrigens sehr rasant geschnitten, auch sehr treibend. Der Film hat schon eine starke Dynamik, aber es gibt für mich auch noch so ein Grundthema. Du sagst zu Recht, da gibt es verschiedene Perspektiven. Eben aber ein Thema, Christian, finde ich, zieht sich durch, nämlich die Frage, wie kann ich das Wesen, die Seele eines Vereins bewahren, wenn er in diese Höhen plötzlich aufsteigt? Das war ja auch eine Angst von vielen Fans und ist es vielleicht sogar immer noch. Mhm. Aber kann man schon sagen, dass das auch so ein Teil ist der Erzählung? Wie bleiben wir uns treu?
Ja, das ist ein Teil der Erzählung und die Antwort ist eigentlich auch eine schöne, ja, denn der Film konzentriert sich auf Menschen, die das schon ganz lange machen und für die es nicht relevant ist, ob der Verein jetzt gerade in der Champions League spielt oder in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, sondern wir sind da einfach. Im Grunde sind es wir selber. Wir selber wären dafür verantwortlich, wenn wir uns verlieren oder irgendetwas aufgäben. Und genauso gut können wir dafür verantwortlich sein, es zu erhalten, zu bewahren, aber eben nicht nur zu bewahren, sondern auch irgendwie mitzuentwickeln. Und diese Gemeinschaft von Menschen, die das tut, die wird in diesem Film, finde ich, gut sichtbar.
Genau, das ist das Grundthema dieses Films für mich. Was bedeutet Fußball für mich? Was bedeutet so ein Verein für mich? Und diese Vielschichtigkeit, diese vielen Elemente, die da zusammenarbeiten, diese Leidenschaften, diese ganz persönlichen Zuwendungen, die kann man alle in diesem Film erfahren. Es ist kein reiner Fußballfilm und es ist nicht nur ein Film für Fußballfans. Muss ich ganz deutlich sagen, überall in Deutschland jetzt auch zu sehen, Union, die Besten aller Tage. Danke euch ganz herzlich. Danke Christian, danke Anne-Kathrin.
Gerne, danke für die Einladung.
Danke. Schön, und wenn Knut das sagt, der wirklich mit Fußball gar nichts am Hut hat, dann glaubt's ihm.
Ja, genau, so ist es.
Glaubt Anne mal schön, sie hat so mitgefiebert in dieser Zeit, in der sie uns begleitet hat, bei jedem Ergebnis und bei jedem Spiel. Und das war richtig niedlich zu beobachten.
Es ist nie zu spät.
Genau, es ist nie zu spät, Unionerin zu werden.
Dies war auch 12 Uhr mittags. Wir sind am Ende mit unserer Filmsendung. Weiter geht's ja auch gleich mit Fußball, nämlich mit der Arena Liga Live, mit Andreas Ulrich und Kerstin Hermes. Heute natürlich 1. FC Union zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Und wir wissen ja möglicherweise oder relativ sicher auch der deutsche Meister demnächst. Was tippen wir für heute? Wir können ja die Tipps noch abgeben bis 15.30 Uhr etwa. Ich sag mal ganz spontan 3-1. Also Union
das sag ich
gewinnt.
Auch.
Ja, sagst du auch?
Ich tippe jedes Spiel genau gleich, nämlich 2-1.
Okay, wir werden sehen. Danke euch natürlich und danke auch Ihnen. Ich wünsche allen ein schönes Fußball- und Kinowochenende. Tschüss.
Eisern.
Radio 1. Für Erwachsene.